Das Daily News Briefing von Artikli. Die Nachrichten des Tages kompakt auf den Punkt gebracht.
Guten Tag und herzlich willkommen zu unserer aktuellen Nachrichtensendung. Ich bin hier mit meinem Kollegen und wir haben heute wieder ein breites Spektrum an Themen für Sie. Sollen wir mit der Politik beginnen?
Ja, das machen wir. Da haben wir heute eine bemerkenswerte Geschichte aus der Türkei. Papst Leo XIV. Ist zu seiner ersten Auslandsreise aufgebrochen und in Ankara gelandet.
Das ist tatsächlich ein besonderer Moment. Leo ist ja erst seit Mai im Amt, nachdem sein Vorgänger Franziskus im April verstorben ist. Was steckt denn hinter dieser Reise?
Also, diese Türkei-Reise ist gewissermaßen ein Vermächtnis von Franziskus. Der hatte zu Lebzeiten den Wunsch geäußert, sowohl die Türkei als auch den Libanon zu bereisen. Das holt Leo jetzt nach. Er bleibt bis Sonntag in der Türkei und reist dann weiter in den Libanon.
Interessant ist ja auch die Symbolik dahinter. In beiden muslimisch geprägten Ländern will er seine Nähe zu den Christen in der Region ausdrücken und das Thema Frieden im Nahen Osten in den Mittelpunkt stellen.
Genau. Das Programm in der Türkei ist ziemlich straff. Er besucht zunächst das Mausoleum von Republikgründer Mustafa Kemal Atatürk, trifft sich mit Präsident Erdogan und reist dann nach Istanbul weiter. Dort steht sogar ein Besuch der Sultan-Ahmet-Moschee auf dem Programm.
Wie sieht denn die Situation der Christen in der Türkei aus?
Nun, die christliche Gemeinschaft ist mit gut 180.000 Gläubigen bei einer Bevölkerung von rund 85 Millionen eine sehr kleine Minderheit. Religionsfreiheit ist zwar in der Verfassung verankert, aber in der Praxis eingeschränkt.
Wobei die Türkei ja historisch gesehen eine der wichtigsten Regionen des frühen Christentums ist. In Iznik will Leo an das erste ökumenische Konzil von Nizäa vor 1700 Jahren erinnern.
Das stimmt. Im Jahr 325 einigten sich dort Vertreter fast aller christlichen Konfessionen, unter anderem auf das Glaubensbekenntnis, das viele Christen noch heute im Gottesdienst sprechen. In Istanbul ist dann auch eine gemeinsame Erklärung mit dem griechisch-orthodoxen Patriarchen von Konstantinopel geplant.
Bleiben wir bei der Politik. Hier haben wir noch eine Diskussion um den Umgang mit der AfD. Der Europapark-Gründer Roland Mack hat sich zu diesem Thema geäußert.
Erzähl mal, was ist da passiert?
Mack hat im Gespräch mit dem Südkurier für einen offenen Austausch mit der AfD geworben. Der 76-Jährige sagte, dass man mit Menschen spreche, die immerhin einen hohen Anteil an Wählerstimmen ausmachten. Das halte er für notwendig und richtig.
Wie begründet er das denn?
Mack betonte, er habe ein Problem damit, wenn man mit gewissen Menschen in der Gesellschaft nicht sprechen solle. Das müsse längst nicht heißen, dass man zu einer gemeinsamen Meinung finde. Man könne kontrovers diskutieren.
Das bezieht sich wohl auf eine konkrete Situation?
Genau. Der Verband der Familienunternehmer hatte zu einem parlamentarischen Abend im Oktober erstmals auch Vertreter der AfD eingeladen. Die Verbandspräsidentin Marie-Christine Ostermann sagte dem Handelsblatt, das Kontaktverbot zu AfD-Bundestagsabgeordneten sei damit aufgehoben worden.
Und das hatte Konsequenzen?
Ja, in der Folge kündigten die Drogeriekette Rossmann und der Hausgerätehersteller Vorwerk ihre Mitgliedschaft im Verband.
Dann haben wir noch eine juristische Entscheidung, die am 11. Dezember ansteht. Es geht um den Öltanker Eventin.
Ah ja, das Schiff liegt seit Jahresbeginn vor Rügen. Was passiert da genau?
Der Bundesfinanzhof will am 11. Dezember um 10 Uhr eine Entscheidung in einem einstweiligen Rechtsschutzverfahren verkünden. Es geht um die behördlich angeordnete Einziehung und Verwertung des Tankers und seiner Ölladung.
Das Hauptzollamt hatte beim Bundesfinanzhof Beschwerde eingelegt, richtig?
Genau. Das Finanzgericht in Greifswald hatte im Mai die angeordnete sofortige Einziehung von Schiff und Ladung bis zur Entscheidung in einem Hauptsacheverfahren zunächst ausgesetzt. Dort hatte sich der Eigner des Schiffes vorläufig durchgesetzt.
Was für ein Schiff ist das denn genau? Der Tanker ist mit rund 100.000 Tonnen Öl beladen und gehört zu den Schiffen der sogenannten russischen Schattenflotte, gegen die Sanktionen gelten. Nach dem Start in Ust-Luga in Russland trieb er im Januar stundenlang manövrierunfähig in der Ostsee. Alle Systeme waren ausgefallen.
Und seit der Bergung liegt er vor Rügen. Laut Branchendaten war er in der Vergangenheit wiederholt zwischen Russland und Indien unterwegs gewesen.
So, kommen wir zur Wirtschaft. Wobei, eigentlich haben wir heute keinen expliziten Wirtschaftsteil, oder? Das stimmt. Wir können direkt zum Sport übergehen. Da haben wir zwei sehr interessante Geschichten aus dem Wintersport.
Ja, beginnen wir mit dem Biathlon. Franziska Preuß startet ihre Mission für Olympiagold. Die Weltcup-Saison beginnt im schwedischen Östersund.
Preuß geht ja einen ganz eigenen Weg in der Vorbereitung, oder?
Absolut. Oftmals fernab des deutschen Teams und stattdessen mit ihren ärgsten Rivalinnen eng an der Seite trainierte die beste Biathletin der vergangenen Saison. Im vierten Anlauf soll es in Südtirol endlich mit Gold bei den Winterspielen klappen.
Sie sagte selbst, Olympia war die Motivation, nochmal weiterzumachen. Die 31-Jährige gewann im vergangenen Winter erstmals den Gesamtweltcup in einem Herzschlagfinale vor der Französin Lou Jamono.
Ihre Saisonvorbereitung hat sie wieder in Eigenregie absolviert. Ex-Weltmeisterin Lisa Vitozzi kam aus Italien für ein gemeinsames Training nach Ruhpolding. Selbst Jamono war für einen Sponsorentermin kurz zu Besuch.
Preuß powerte sich sogar bei Einheiten mit der Österreicherin Lisa Hauser in der Schweiz aus und absolvierte überraschend Testwettkämpfe beim österreichischen Verband. Die gewann sie beide kurz vor dem Saisonstart.
Los geht's am Samstag um 13.15 Uhr mit den Staffelrennen der Frauen und Männer. Am Sonntag folgen die ersten Mixed-Wettbewerbe. Wie sehen denn die Aussichten für das deutsche Team aus?
Sportdirektor Felix Bitterling vom Deutschen Skiverband sagte, zum Auftakt gehe es nicht darum, die ganze Welt einzureißen. Die Idealvorstellung sei ein solider Start und dann stetig besser werden.
Bei den Frauen führt Preuß ein starkes Team an. Auch Selina Grotjan, die vor knapp einem Jahr ihren ersten Weltcupsieg feierte, oder Vanessa Voigt gelten als Kandidatinnen für Überraschungen.
Und wie sieht's bei den Männern aus?
Da ist die Situation schwieriger. Die haben vor einem besonders wichtigen Winter großen Aufholbedarf. Oberste Priorität haben bessere Schießleistungen. Zu viele Strafrunden kosteten im vergangenen Winter zu oft bessere Ergebnisse.
Tobias Reiter geht in seine erste komplette Saison als Bundestrainer und bekommt erstmals Unterstützung durch einen Mentaltrainer, der Blockaden im Kopf lösen soll.
Das Schießen sei ein sehr, sehr mentales Thema, sagte Bitterling. Die Jungs hätten das Schießen nicht verlernt. Medaillenvorgaben für Olympia gibt es übrigens erneut nicht.
2022 in Peking hatte es nur zweimal zum Sprung aufs Podest gereicht. Die Männer gingen ganz leer aus. Bei der zurückliegenden WM in Lenzerheide gab es 5 deutsche Medaillen. An 4 davon war Preuß beteiligt.
Kommen wir zur zweiten Sportgeschichte. Und das ist leider eine traurige. Lara Gut-Behrami hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen.
Das ist bitter für die Schweizer Skirennfahrerin. Sie wird die gesamte Olympiasaison verpassen?
Ja, das bestätigte der Schweizer Skiverband gut eine Woche nach dem Trainingssturz der 34-Jährigen in den USA. Untersuchungen ergaben zudem einen Innenbandriss und einen Meniskusriss im linken Knie.
Gut-Behrami war am Donnerstag der vergangenen Woche in Copper Mountain im Training gestürzt. Schnell wurde eine schwere Verletzung befürchtet. In der kommenden Woche wird sie operiert.
Besonders bitter ist das, weil sie diesen Winter eigentlich als ihren letzten im Weltcup geplant hatte. Ob die Verletzung das Karriereende bedeutet, ist aber unklar.
Sie lässt das offen und sagte, mein Ziel ist, mich vollständig von dieser Verletzung zu erholen und wieder meine volle Leistungsfähigkeit zu erreichen. Erst dann werde ich wissen, was die Zukunft für mich bereithält.
Der Schweizer Cheftrainer Beat Schur sagte, die Olympischen Winterspiele in Italien seien Laras letztes großes Karriereziel gewesen. Umso bitterer sei diese schwere Verletzung.
Gut-Behrami selbst ordnete die Verletzung sehr reflektiert ein. Sie sagte, angesichts dramatischer Ereignisse im alpinen Skisport, tödliche Unfälle junger Athletinnen und Athleten, könne eine Knieverletzung, so komplex sie auch sei, nicht als Tragödie betrachtet werden.
Eine sehr besonnene Reaktion der Olympiasiegerin, zweimaligen Weltmeisterin und zweimaligen Gesamtweltcup-Siegerin. Wir wünschen ihr eine gute Genesung und Klarheit für ihre Zukunftsentscheidungen.
Das waren die wichtigsten Nachrichten für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Das war das Daily News Briefing von Artikli. Die Inhalte dieses Podcasts basieren auf gut recherchierten Nachrichtenmeldungen von Top-Journalisten. Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz bereiten wir den Podcast auf und bringen ihn durch synthetische Stimmen zum Leben.
Es können daher inhaltliche, sprachliche oder technische Fehler auftreten. Artikli übernimmt keine Haftung für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität.
Danke für den Innovationsgeist und das Verständnis. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen.